Hopcast,
der Craft Beer Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hopcast, dem Craft Beer Podcast aus Hamburg. Wir sind Regine
und Stefan
und begrüßen euch zur letzten Folge im Jahr 2018.
Genau, 2018. Schwupps ist es rum. Das Jahr ist gerast. Wir haben 18 Folgen geschafft. Ursprünglich planten wir mal grob eine Folge pro Monat, weil das Ganze ist ja für uns so on top zu dem, was wir sonst noch so treiben, um unser Geld zu verdienen. Und sind dann ganz undogmatisch mit einer sehr unregelmäßigen Reihenfolge an den Start gegangen. Also genau so, wie man es eigentlich nicht machen soll für einen Podcast, wenn er erfolgreich sein soll. Aber ihr seid trotzdem dabei geblieben und es werden mehr und wir freuen uns total drüber, dass ihr mit dabei seid und mit uns auf diese Reise geht, oder?
Ja, super. Und wir haben 2018 wirklich echt viel gelernt, viele tolle Leute getroffen, die mit Bier in welcher Form auch immer zu tun haben, tolle Gespräche geführt, viel unterwegs gewesen. Also wirklich ein sehr, sehr spannendes Jahr.
Genau. Dieses Mal waren wir gar nicht so viel unterwegs. Dieses Mal sind wir nochmal in Hamburg geblieben für diese aktuelle Folge. Und es ist auch in dieser Folge etwas anders. Wir verkosten nicht, während wir diese Folge produzieren, die Biere, sondern haben es in der Aufnahme selbst gemacht mit dem Brian. Warum? Weil Brian der echte Druide unter den Bierrohstoffhändlern ist.
Absolut. Und vor allen Dingen haben wir ihn mal kennengelernt bei einer Bierverkostung mit Sophia Wenzel und waren wirklich sehr beeindruckt, was er erstmal alles riecht und wie er da rangeht und dachten, Mensch, wir haben hier noch…
Vor allen Dingen, wie lange er riecht.
Ja, es ist unglaublich. Wir hatten halt noch eben ein tolles Bier von Lille, das Lille 2, das helle. Und wir hatten auch noch von ein Grätzer Bier.
Ein Beer Ambassadors aus ja. Stade.
Und da waren wir auch mal sehr gespannt, es gerade mit ihm zu trinken, weil er halt eben auch dabei so viele Sachen rausfindet und da haben wir uns richtig drauf gefreut.
Genau, es ist auch eine super Folge geworden. Ihr werdet sehr viel lernen, ihr müsst gut zuhören, denn der Mann haut das Wissen nur so raus am Stück. Das ist schon eine Herausforderung, aber macht wirklich Spaß, also dranbleiben. Wir selber genehmigen uns natürlich trotzdem noch ein Bier, weil wir… Eigentlich, beziehungsweise du, Stefan, bist unter die Bierbrauer gegangen.
Ja, das hat sich auch 2018 so etwas stärker entwickelt. Nach so ganz kleinen Anfängen in den Vorjahren habe ich das da so ein bisschen vertieft und nun ist auch der eine oder andere Sud entstanden. Und irgendwann stellt man dann doch tatsächlich manchmal fest, dass man richtig Lust und Spaß daran hat, die eigenen Biere zu trinken. Hätte ich auch gar nicht gedacht, dass es so ist. Und wir trinken gerade ein Black IPA, das ich nach einem Rezept aus dem Buch Noch mehr Craft Beer selber brauen von Ferdinand Laudage gebraut habe, was auch gut funktioniert hat, was leider nicht besonders black ist, muss man sagen. Es ist eher so ein Brown-Black IPA, aber geschmacklich ist es ganz toll, muss ich sagen.
Muss ich auch sagen.
Ja.
Ja, es heißt Edgar Bräu. Dein Label heißt Edgar Bräu. Du brauchst mit dem Klarstein Mundschenk. Und wenn ihr mehr darüber wissen wollt, schaut immer mal auf unserem Blog vorbei, www.hopcast.de, denn da werden wir in Zukunft auch ein wenig mehr über das Thema Bierbrauen und Homebrewing berichten.
Ja, ich versuche,
Stefan wird drüber berichten.
Die Sachen, die ich so rausfinde, etwas zu dokumentieren und den Prozess ein wenig aufzuzeichnen.
Tja, und warum ist das gute Stück jetzt nicht schwarz, sondern eher braun geworden? Das hätten wir Brian fragen können. Haben wir auch, aber das werdet ihr in dieser Folge nicht hören. Stattdessen werdet ihr viele andere tolle Dinge hören und wir wünschen euch viel Spaß.
Ja, mein Name ist Brian Schlede. Ich bin der Mann, der hinter der Marke Brewcraft steht, was bedeutet, dass das eigentlich gar kein großes Unternehmen ist, sondern ich bin ja Einzelunternehmer und handle mit Malz, Hopfen, Hefe oder allem, was der Brauer sonst so braucht, das versuche ich ihm zu beschaffen. Und ja, bin auch Biersommelier und bediene auch gerne von der Seite her mal das Publikum mit dem ein oder interessanten Bier. Wir haben ja hier heute auch ein paar stehen. Ja, ich sitze in der Reichsbahnstraße in Eidelstedt. Da ist ein schönes rotes Backsteingebäude, das früher mal hier auch Brauerbund und andere Spezies der Melzerei, der Tivoli-Malz hier beherbergt hat. Stand eine Weile leer. Ich habe die Chance ergriffen, mich jetzt hier eingemietet, weil es macht natürlich total viel Sinn, als Rohstoffhändler in der Nähe der Mälzerei zu arbeiten und habe natürlich auch die Tivoli-Malze immer wieder bei Kunden im Angebot. Mhm. Da die hier aber am Standort nur Pilsener Malz herstellen, habe ich halt andere Mälzereien in Süddeutschland, dort wo die Spezialmalze herkommen, halt auch in meinem Portfolio. Und habe auch die Hopfenhändler in der Hallertau, habe aktuell handle ich auch Saazer Hopfen, auch wenn die Ernte sehr schlecht war. Und sehr, sehr viel Hopfen aus den USA.
Das heißt aber auch, das Bier wird teurer, weil die Hopfenernte schlecht war?
Ist unwahrscheinlich. Also ich denke, dass die Brauereien das nutzen werden, weil man gleichzeitig eine schlechte Ernte beim Gersten beziehungsweise beim Gerstenmalz dann halt einfach einen höheren Preis hat durch die Verknappung der verfügbaren Braugerste und dann zusätzlich noch der Hopfen, das dann in der Summe der Teile, die natürlich versuchen, schon Preise anzuziehen, weil Bier in Deutschland sowieso viel zu billig ist. Und durch
findest du?
Nicht oder das Craft-Bier. Wir reden jetzt hier mal vom Bier. Also wenn du in der Aktion hier Holsten im Supermarkt für 39 Cent die Halbliterdose siehst, das ist kein Preis mehr, für den man Bier verkaufen kann. Da machen die auch Verlust.
Wobei die ja sogar Teil des Kartells war, das den Preis hochgehalten hat, ne?
Ja, also das mit diesen Kartellgeschichten, die Branche ist ja klein und da wird viel miteinander geredet und natürlich auch viel Bier miteinander getrunken. Ich glaube, so eine Preisabsprache ist da gar nicht schwer zu machen. Vielleicht auch manchmal unvermeidbar, weil die Leute wissen ja, wie der Markt dann auch tickt. Ja. Blöd ist, wenn dann tatsächlich mal was abgesprochen wurde und dann ist das halt sicherlich auch rechtens, dass man da mal Strafen zahlen muss. Wobei das natürlich die Industrie zusätzlich belastet. Also es erholt sich ja viel. Wir hatten ja viel schlimmeren Verlust, wenn man sich überlegt, waren so ungefähr 145 Liter, die man hier pro Kopf in Deutschland 1988 noch getrunken hat. Und 5 Jahre später waren es 40 Liter weniger pro Kopf. Da leidet eine Industrie drunter, ne? Da ist mit Sicherheit natürlich auch eine Verwässerung des Geschmacks genauso dran schuld wie das neue Biersteuergesetz, was 93 gekommen ist, das ja das Bier auch nochmal verwässert hat, dadurch, dass die Stammwürzen dann in neuen Steuerklassen waren und man dann halt statt eine Stammwürze von 12,3 oder 12,2% halt auf 11,9 runtergesetzt hat, um halt auch Biersteuer zu sparen, was in so einem, also die Biersteuer ist nicht hoch, aber in hohem Wettbewerbsdruck bei industriellen Brauereien spielt das halt eine wahnsinnige Rolle und da ist es natürlich schon schade, dass unter diesem Wettbewerbsdruck halt auch die Bierqualität massiv gelitten hat. Ja. Ja, obendrauf natürlich neue Züchtungsziele, immer mehr Hochalpha-Hopfensorten, die in den Markt gekommen sind. Und wenn man weiß, wie der Hopfen, die alten Landsorten, was die für ein schönes, breites, vollmundiges Profil haben, was ja auch von den Hartharzen zum Beispiel kommt oder anderen Weichharzen, die dann in den hochgezüchteten Sorten tendenziell halt auch mal abnehmen können und dann einfach nicht mehr dieses selbe vollmundige Profil im fertigen Bier hat. Man hat auch viel mehr Hopfen geben müssen, ist ja klar, dass dann auch mehr davon reinkommt, wenn man eine Alphasäure von 2-3% hat und jetzt von vielleicht 15-16% ist dann relativ weniger davon drin. Und da finde ich es natürlich eine große Chance, dass jetzt auch mit den Kreativbrauern draußen im Markt man jetzt auch wieder mehr Rohstoff einsetzt. Weil das ist das, was unseren Markt kaputt gemacht hat. Man hat einfach zu sehr aufs Geld gucken müssen. Bei gleichzeitig sinkender Nachfrage entstehen halt Überkapazitäten. Mälzereien, genauso wie Brauereien, die in großen Stil arbeiten, leben davon, dass sie 100% Auslastung haben. Jeder Hektoliter, der weniger verkauft wird, ist nicht nur weniger Gewinn, sondern hat teilweise richtiger Verlust. Und da gab es ja dann das große Brauereisterben, von dem man sich dann in den späten 2000er Jahren dann so langsam erholt hat. Der Konsum ist, so mittelstabil, aber jetzt verlieren die Brauereien halt an die junge Konkurrenz, die im Markt ist. Und das spürt man auch. Und das heißt, bis heute immer noch Preisdruck im Markt. Und wenn dann halt schlechte Ernten sind und vor allem mehrere schlechte Ernten in Folge, wir hatten ja bei der Braugers 2017 auch schon eine schlechte Ernte, aber da war es zu nass, da ist uns das Produkt weggeschimmelt und jetzt war es zu trocken und jetzt stimmen halt die Extraktgehalte beziehungsweise dann als Kollateralschaden auch der Eiweißgehalt nicht mehr und dann ist das inakzeptable Qualität für die Mälzerei und für den Brauer Das geht sicherlich in die Futterwirtschaft, was da noch übrig ist, aber die verfügbare Menge nimmt ab, die Preise steigen. Da haben wir irgendwie vor einem Jahr noch Braugerstenpreise vielleicht von 200 Euro die Tonne gehabt. Wenn sie jetzt bei 270 oder drüber liegen, dann bedeutet das, dass das Malz dann nochmal ein paar Euro teurer wird, weil man ja etwa 25% Ausbeuteverlust in der Melzerei hat. Das heißt, dann wird das Malz einfach nochmal vielleicht 70, 80, 90 Euro teurer pro Tonne, als es vorher war. Und das kann sich natürlich schon ein bisschen niederschlagen. Malz ist jetzt allerdings nicht das teuerste im Bier. Das heißt, dann müsste das Bier vielleicht 1 Cent, 1,5 teurer werden, je Liter. Mhm. Das ist jetzt nichts, was man...
Ist nicht spürbar
und vor allem auch gegenüber dem Handel schwer zu verkaufen. Aber der Hopfen, der macht sich schon mehr bemerkbar, wenn der teurer wird. Der wird ja nicht unbedingt nur teurer, weil das sind ja alles Kontrakte, die teilweise ja bis zu 10 Jahre laufen. Oder die Menge geht kleiner und dann ist die Alphasäure, also der Bitterstoff, der im Hopfen drin ist, der wichtig ist. Wir verkaufen hier in Deutschland nicht Kilogramm Hopfen, sondern also als Rohmasse, sondern wir verkaufen Kilogramm Alphasäure.
Das heißt,
der wichtige Bitterstoff ist das Handelsgut. Und das führt dazu, dass natürlich die Landwirte versuchen, besonders ertragreiche Alpha-Sorten anzubauen. Zum Beispiel Sorten wie Magnum und Herkules, die einen sehr, sehr großen Anteil im Markt einnehmen, die dann halt mit 15-16% Alpha-Säure glänzen können. Und wenn man dann also, sagen wir mal, eine alte Landsorte mit 2-3% hat, dann sieht man halt, dass man multipliziert seinen Ertrag pro Hektar um ein Vielfaches. Also macht man das natürlich. Genauso, weil die Brauerei zahlt am Ende denselben Preis vielleicht. Beziehungsweise der Preis geht dann von dem Produkt auch tendenziell ein bisschen runter durch den höheren Ertrag. Und wenn da was fehlt, also weil zu viel Sonne, zu wenig Regen war, kann aber auch sein, dass es zu früh geblüht hat. Es kann sein, dass es Schädlinge gab. Und dann sinkt halt der Alphasäuregehalt vom Produkt. Und dann gibt es in den Verträgen eine sogenannte Alphasäureklausel oder Alpha-Klausel. Und wenn halt ein bestimmter Schwellenwert überschritten wird, dann muss nachverhandelt werden, weil der Markt kann nicht x-beliebig bedient werden, weil sowas halt, diese Verträge gibt es halt, weil sowas halt immer mal wieder vorkommt. Mhm. 2015 war es schon mal sehr eng. Dann war es vor 10 Jahren schon mal relativ eng. Aber nach der Knappheit vor 10 Jahren gab es halt auch mal wieder ein paar gute Jahre. Und dann haben sich die Läger wieder gefüllt. Und alles, was an Überproduktion ist, geht halt in die Gefrierabteilung. Hopfen ist ja dann bei minus 23 Grad doch sehr lange haltbar als Pellet. Als Extrakt natürlich noch mehr.
Wie lange denn ungefähr? Was heißt sehr lange?
Ja, also so, wenn man, also normalerweise, also wird immer kalt gelagert, ne? Aber normalerweise so unter 5 Grad und dann werden Pellets ungefähr 3 Jahre im Markt so verkauft. Okay. Alles, was an Überproduktion geht, geht in eine Gefrierlagerung, die dann problemlos 5 bis 10 Jahre da überdauern kann. Das heißt, man verkauft heute noch, Saphir Ernte 2010, weil da war eine gute Produktion, da ist was ins Kühllager gegangen. Das kann man heute erstaunlich preisgünstig verkaufen, weil damals auch noch andere Preise waren, weil nicht nur mehr Menge im Markt war, sondern halt auch weniger Nachfrage.
Und dieser
ganze Trend, mehr Brauereien und mehr Bier und mehr Hopfeneinsatz, ist ja noch eine relativ junge Entwicklung. Wobei man dann auch sagen muss, dass die jungen Brauer, vor allem wenn man Richtung Osteuropa guckt, immer die aktuelle Ernte haben wollen, auch wenn sie schlecht war. Dem kann ich manchmal nicht folgen. Also es gibt schon natürlich auch Faktoren, die dafür sprechen, ein frisches Produkt zu haben. Nicht nur, wenn es eine gute Ernte war, sondern weil eine frische Verarbeitung kann vielleicht gewährleistet werden, aber häufig sieht man nicht, wie das Produkt in der Zeit gelagert wurde. Kann natürlich auch Schmuh passieren, dass da irgendein Händler ist, genauso wie ich, der dann eben nicht kalt lagert, sondern vielleicht warm und dann baut sich viel Alphasäure und Aromapotenzial ab und das Produkt wird dann doch deutlich in der Qualität schlechter. Muss man aber auch sagen, dass ich jetzt persönlich auch gar keinen kenne, der das macht. Das ist hauptsächlich, ja, zum Beispiel in Südamerika, also in Märkten, die jetzt auch wieder stark wachsen. Brasilien, da gab es früher furchtbare Hopfenqualitäten, ist auch besser geworden. Da wurde Hopfen verkauft, der war nicht mal mehr vakuumverpackt, wurde nicht kalt gelagert und hat schon schlimm nach Käse gerochen. Daraus haben die immer noch Bier gemacht. Also, aber da, auch da wird es besser. Also ist ein insgesamt schon eine positive Entwicklung auch für die Bierqualität. Gerade wenn man den Hopfen anguckt, sind die Ansprüche jetzt auch gestiegen. Es gibt halt da auch Qualitätswettbewerb, kann man sagen. In Deutschland kommt das schon so ein Stück an. Ich habe es sehr krass in den USA gesehen, wie die versuchen halt richtig zu investieren in ihre Anlagen und in ihre Qualitäten, um halt noch besseren Hopfen zu bringen. Und er ist wirklich gut. Also überdauert auch die Zeit besser, weil es auch besser verpackt wird. Mhm. Man kriegt mehr analytische Werte zum Beispiel heutzutage, wird für jede Charge manchmal nicht nur der Ölgehalt gemessen, sondern halt noch gaschromatografisch, massenspektrometrisch alle Terpene aufgeschlüsselt, um zu zeigen, was ist da eigentlich drin, welcher Aromastoff.
Was sind Terpene? Was ist das?
Ja, das ist ein sehr wichtiger Anteil der Aromaöle, die halt, wo man jetzt sagen kann, also dieses bestimmte Terpen macht ein bestimmtes Aroma aus. Und wenn man halt so ein Retenzdiagramm sieht, dann sieht man da die Ausschläge und sagt halt, okay, da sind also bestimmte Terpene besonders stark, mhm, oder bestimmte Inhaltsstoffe einfach besonders stark vertreten. Das gibt natürlich eine Liste, wo kann ich euch gerne mal mitgeben, so welche Stoffe machen im Bier eigentlich welches Aroma, mhm, aus. Wenn man sich das mal genau anguckt, dann könnte man schon sagen, aha, diese Charge würde mir also besonders stark zum Beispiel dieses Zitrusaroma, mhm, oder eine rosige Note oder eine Veilchennote mit reinbringen. Und dann muss man allerdings auch den Schwellenwert kennen, ab, mhm, wann man das wahrnehmen kann.
Okay.
Und vor allem gibt es ja im Bier, das ist ja nicht wie der Wein.
Ja. Kriegt man diese Liste auch irgendwo im Internet zu sehen, für die Menschen, die das hören?
Ich muss ehrlich sagen, ich habe sie mir selber zusammenklambüsert aus Dissertationen.
Das ist von Wissen.
Ja, also ich hatte selbst ein sehr großes Interesse daran, dieses Wissen zu erlangen, und habe mir, die sind wiederum online verfügbar, ein paar Dissertationen von Doktoranden der TU München am Lehrstuhl in Weihenstephan durchgelesen. Da gibt es ein paar sehr schöne Arbeiten, die das auch sehr gut sozusagen, so eine Dissertation, die hat natürlich irgendein bestimmtes Forschungsziel, das muss gar nicht mal so relevant sein, aber wenn das mit Hopfen zu tun hat, wird viel erstmal Grundlagenarbeit aufgearbeitet. Da wird die müssen sich ja auch die Literatur durchlesen, mhm, und dann fangen die an, echt gute Zusammenfassungen des aktuellen Forschungsstands zu schreiben, mhm, und das lohnt sich, das durchzulesen, und da ziehe ich mir immer mal wieder so Sachen raus, die für mich nützlich sind, weil es gibt ja so Themen, also für mich war es nützlich, weil es gab so vor 3 Jahren ja auch schon gewisse Knappheiten von Hopfensorten aus den USA, sagen wir mal so die Sorte Centennial, mhm, sehr beliebter, sehr fruchtiger Hopfen, und dann hieß es dann, ja, der ist jetzt ein bisschen knapp, können wir den mit irgendwas ersetzen? So, wenn man jetzt so, auch Hobbybrauer machen das ja, wenn man da dann so Listen im Internet sucht, dann steht ja auf jeder Liste ein anderer Ersatzhopfen drauf, ne? Und eigentlich ersetzt ihn keiner so richtig. Und da ist aus der Brauererfahrung irgendwo mal aus den USA rübergeschwappt. Also einer hat eine gute Mischung hingekriegt, ihn zu ersetzen. Das waren dann irgendwie 70% Cascade und 30% Columbus. Mhm. Und dann haben wir gesagt, doch, das stimmt, das funktioniert ziemlich gut, zumindest in der Ernte und mit den Chargen, die da gerade verfügbar waren, weil das kann in einer anderen Ernte mit anderen Chargen schon wieder ganz anders aussehen. Und dann haben wir gesagt, es muss doch möglich sein, dass wir den Leuten, weil es ist immer irgendein Hopfen knapp, dass wir denen halt eine gute Ersatzempfehlung aussprechen können über so Mischungen. Und dann wollten wir da auch eine Diplomarbeit in Weihenstephan vergeben. Da ist zwischendrin, haben wir uns in dem Thema auch ein bisschen verrannt, und dann, naja, kostet ja auch alles Geld, ne? Aber ich habe das dann so vorbereitet und habe gesagt, wie wahrscheinlich ist es denn, dass wir das überhaupt hinkriegen? Und es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass wir das hinkriegen auf Basis dieser Messungen, weil es gibt kaum standardisierte Messverfahren dafür. Also es ist noch nicht mal die Probenaufbereitung standardisiert. Ja, was messen wir denn eigentlich? Messen wir jetzt den Hopfen im Wasser, im heißen Wasser, im kalten Wasser? Welche Temperatur? Messen wir ihn in einem Referenzbier? Und was ist das dann für ein Bier? Ja, welches Malz, welche Stammwürze, welche Isomerisierungszeiten? Welche Hefe kommt da am Ende drauf? Die baut ja alles um. Oder messen wir es vielleicht auch nur in der Würze ohne Hefe? Messen wir dann das flüssige Produkt oder messen wir nur den Kopfraum darüber, weil der Hopfen ist für die Nase relevant, nicht für die Zunge. Mhm. Also interessiert uns vielleicht auch nur der Kopfraum, wo sozusagen das also die Partikel, die ins Aerosol übergegangen sind, interessant sind. Also das muss man als erstmal festlegen. Da gibt es schöne Verfahren, so Fallen nennt man das dann auch, wo man das dann versucht halt aufzunehmen. Und dann ist die Frage, womit detektiert man das? Ja, da gibt es ja auch nicht nur ein Gerät, das das kann und ein Standardverfahren. Und dann am Ende halt, womit wird das dann analysiert, evaluiert und analytisch ausgewertet? Und da zeigt sich, da gab es vom VLB letztes Jahr mal auch eine Auswertung, die gezeigt haben, dass die Werte da bei bestimmten Hopfenprodukten, sagen wir mal so ein ganz prominentes, wäre zum Beispiel das Myrcen, was sehr viel im Hopfen vorhanden ist, da gibt es Abweichungen je nach Messmethode von bis zu das Dreifache oder das Fünffache. Genau. Ne? Also auf der Basis kommen wir analytisch eigentlich zu gar keinem Schluss. Witzig ist aber, dass die Hersteller in den USA jetzt angefangen haben, das in ihre Analysen einfach mal ranzuschreiben. Ja, also sie haben noch nicht mal den Schwellenwert reingeschrieben, ab wann ist das eigentlich relevant. Da müsste sich der Brauer erstmal selber mit auseinandersetzen. Mhm. Aber da ist eine Dynamik in Gang. Die Leute sagen halt, wir machen das jetzt erstmal, wir gucken mal, was der Markt damit macht und dann vielleicht entwickeln wir unsere Analysen auch irgendwann mal so weiter, dass wir die Schwellenwerte mit reinschreiben oder dass wir auch reinschreiben, wie das als Aroma in einem fertigen Bier nach dieser Standardmethode mal rüberkommt. Das wird irgendwann mal kommen, denke ich. Hm. Bisher hat sich aber noch keiner auf diese Standardmethode einigen können. Da müsste irgendjemand vorpreschen. Und so tasten sich da so alle so ein bisschen vorwärts. Die Sortenblätter, die man ja im Internet runterladen kann von den Marktführern, jetzt auch in Deutschland, jetzt so Nabata Hase oder Hopfsteine, sind ja auch immer besser geworden. Da gibt es aber dann halt so sehr vage Aromabeschreibungen. Was ist es denn? Ja, es sind halt nicht alle Terpene aufgeführt oder nicht alle Aromaöle und Bestandteile, sondern meistens nur so halt die großen Standards, Linalol, Myrcen, Beta-Ionon oder Alpha-Terpineol oder sowas. Und dann weiß der geneigte Nutzer vielleicht, was damit anzufangen. Ansonsten sieht er da oben so eine Blase, wo drauf steht Brombeere dick gedruckt und groß und Pinie dann irgendwie klein und halbtransparent. Und dann steht der Brauer davor und denkt, ja, was ist es denn nun? Ne? Ja, vielleicht ein bisschen mehr davon. Ist halt schwer zu sagen, weil es in jedem anderen Bier auch durch die Malzkomposition und die Hefe, die dran war, ganz anders rüberkommt. Ja. Du hast ja auch die Hefe, die dir diese, da gibt es ja einige von diesen Aromastoffen. Ja.
Ich habe dir eine Weile zugehört und dachte mir, wir müssen mal kurz fragen und ich kombiniere, du hast einen wissenschaftlichen Background.
Ja, stimmt.
Erzähl mal, welcher das ist.
Okay, erzähle ich euch bei einem hellen.
Bei einem
hellen. So, wir nehmen jetzt hier das Lille 2 aus Kiel. Das dürfte dann, ich gehe mal davon aus, dass das jetzt tatsächlich die Abfüllung ist aus der...
Ist uns persönlich von Daniel Ehlich vorbeigebracht.
Ach, herrlich. Bin ich ja froh, weil ich hab's auch noch nicht getrunken. Ich habe es in letzter Zeit nicht nach Kiel geschafft. Dann. Das ist ein helles, ist auch ein schöner Einstieg, finde ich.
Wir hatten ja schon das Glück einer Verkostung mit dir. Wir haben festgestellt, du kamst kaum zum Trinken, weil du unglaublich dran riechst, sehr lange.
Ja. Wir hatten schon das Bier alle, da warst du noch am Riechen.
Also das ist halt jetzt so eine Krankheit geworden, seitdem ich das Biersommelier-Thema auch ernster nehme. Ich finde...
Was du bist ja ein Biersommelier.
Genau. Ich habe so meine Nische eigentlich gefunden zwischen dem Rohstoffmarkt und dem Biersommelier. Dazwischen befindet sich ja an und für sich der Brauer. Aber der weiß viele Sachen nicht, die der Biersommelier weiß, und der weiß viele Sachen nicht, die zum Beispiel der Melzer oder der Hopfenhändler weiß. Was noch viel schlimmer ist, der Melzer hat ja keine Ahnung vom Hopfen und der Hopfenhändler hat ja kaum Ahnung vom Malz. Und bei der Hefe brauchen wir gar nicht erst anfangen. Die haben zwar schon viel Ahnung, aber da gibt es halt durchschnittlich halt auch immer Verluste. Und dieses Transferwissen hat mich sehr interessiert und vor allem sehr interessiert, wie kriegt man das vom Rohstoff ins fertige Bier? Mhm. Dafür muss man natürlich dann auch die Nase ein bisschen schulen und muss halt irgendwann den Punkt erreichen, dass man riechen kann, was da vielleicht nur für ein Rohstoff drin ist. Okay, das ist super schwer. Da sehe ich mich jetzt auch noch auf dem Weg. Aber das ist so mein persönlicher Anspruch, eines Tages über ein Bier zu hängen und sagen, dieses Malz, jener Hopfen, jener Erntejahrgang, diese Anbaulage leicht zu früh geerntet.
Gäbe es noch Wetten, das hätten wir dich angemeldet.
Ja, das ist nicht zu schaffen.
Gibt es Menschen, die sowas können im Ansatz?
Ja, im Ansatz vielleicht. Ne? Okay. Komplett halte ich es gar nicht immer für machbar. Ne? So, dann in diesem Sinne.
Ja, Prost. Ambol. Schön, dass wir hier sein dürfen.
Ja, schön, dass ihr da seid.
Und erzähl doch mal, was riechst du?
Ja, Ich muss mir da auch ein bisschen Zeit lassen für. Ich will da jetzt hier nicht so große Pausen ins Erzählen reinbringen. Am Anfang hat jetzt noch so ein bisschen auch die Hefe drüber geschwebt, aber völlig fehlerfrei. Das ist immer das beste Zeichen. Man darf ja nicht vergessen, dass in meinen Augen, und ich denke, da werden sich viele mir anschließen, dass Helle vielleicht einer der schwierigsten Bierstile ist, die man machen kann.
Weil?
Es geht um eine wirklich perfekte Balance zwischen Malz und Hopfen und halt natürlich einer sauberen Gärung. Mhm. Und das ist hier sauber gelaufen und ich habe hier schon...
Wie riecht es denn zum Beispiel, wenn es nicht sauber gelaufen wäre?
Ja, da lohnt sich einmal ein Besuch bei mir im Fehlerrum-Seminar. Die Latte der Möglichkeiten ist lang. Ja, das ist tatsächlich eines der Dinge, die ich auch noch mache. Ich mache tatsächlich, du hast jetzt gesagt, wir verlieren uns ja hier vom Hundertsten ins Tausendste. Ne?
Kurz und knackig.
Also, erstmal mein wissenschaftlicher Hintergrund kommt aus der Physik, was ich früher in Bayreuth studiert habe. Und das ist natürlich eine Überwissenschaft gegenüber allem anderen. Man hat natürlich auch organische und anorganische Chemie, wo einem dann bestimmte Sachen nicht unbekannt vorkommen. Die Mikrobiologie ist dann natürlich was total Neues. Gut, ich hatte vielleicht Biologie-Leistungskurs, das hilft vielleicht auch ein bisschen. Es interessiert mich. Ich habe aber da 10 Jahre lang auch ganz was anderes gemacht. Ne? Also ich habe erst direkt aus dem Studium raus noch eine eigene technische Firma gegründet und es ging dann da um Elektrostatik und die unsichtbaren Haftkräfte, die man damit hervorrufen kann. Und das ist auch gar nicht schlecht gelaufen. Dann sind wir aber doch pleite gegangen, weil das lag nicht zuletzt auch dann an Geld, was einem ausgegangen ist von einem Investor aus den USA, der sich von seiner Frau getrennt hat. Und dann hing die Gesellschaft da im Rosenkrieg und da will natürlich kein zweiter mehr investieren. Und dann habe ich also das Thema für mich beerdigt und dann musste ich ja mit irgendwas Geld verdienen. Ich hatte noch gehofft, dass ich es retten kann. Ich habe auch tatsächlich die Patente am Ende zurückgekauft, habe es aber nicht mehr verwandelt. Aber ich habe dann über Umwege meinen Weg in die Unternehmensberatung gefunden und habe 10 Jahre lang in Summe, da sind die letzten Jahre aber auch schon in der Melzerei gewesen.
Wie alt bist du?
38. Mhm. Und da waren Projekte sowohl in Hamburg als auch, ja, waren, glaube ich, in Summe 6-7 Jahre auch im arabischen Raum, nicht permanent, sondern immer mal so 2 Wochen unten, 2 Wochen oben. Und das ging halt um die Golfstaaten, so die meiste Zeit in Kuwait, langes Projekt in Abu Dhabi, einiges in Dubai und wir haben es auch mal in Katar versucht. Und da hat man auch viel interkulturelle Erfahrung gehabt. Da gab es aber kein Bier zu trinken. Das war schon mal ein großer Nachteil. Ne? Dann hat sich das...
Bier ist eine Konstante.
Die Liebe zum Bier gab es schon vorher.
Ja, ich habe doch in Bayreuth studiert. Das ist in Fränkische Schweiz, wenn man das kennt. Größte Brauereidichte der Welt. Da sind natürlich sehr malzlastige Biere. Aber man hat gemerkt, dass innerhalb dieser doch sehr ähnlichen Bierstile, die da immer gebraut werden, eine wahnsinnige Variation möglich ist. Mhm. Und das hat mich schon sehr aufmerksam gemacht. Hätte ich damals, als ich angefangen habe zu studieren, gewusst, was man Geiles studieren kann in Weihenstephan, hätte ich, glaube ich, das gemacht. Aber wie man so nach dem Abitur keine Ahnung hat, was man machen soll, ne, bin ich halt in die Physik geschlittert. Es lag eigentlich hauptsächlich daran, dass ich halt so schon zu Schulzeiten so ein Jugendforschprojekt gemacht hatte und wir sind auch Bundessieger Jugendforsch damals gewesen mit irgendeinem Laser-Recycling-System und und dann hat mir dann tatsächlich ein Physiker gesagt, ja, warum studierst du nicht Physik? Ja, okay.
Du hast da nicht in deine Natur gehandelt, das glaube ich jetzt auch nicht. Das kommt jetzt auch nicht so rüber.
Nee, also das zu meiner Natur mag das schon passen. Es gibt natürlich jetzt auch keine physikalische Industrie, in der man dann arbeiten könnte. Man landet dann halt in Forschung oder Lehre oder in der Unternehmensberatung.
Was du ja 10 Jahre gemacht hast. Seit.
Ja, und auch froh bin, da wieder raus zu sein. Also das waren wirklich tolle Erfahrungen. Aber also die Reiserei war natürlich genauso anstrengend wie auch natürlich gleichzeitig die viele Arbeit, die unterschiedlichen Kulturen.
Aber du hast Brauereien auch beraten, oder?
Nein, am Ende waren es Mälzereien. Also nein, es war eine Mälzerei und das war das letzte Projekt. Das war sogar von meinem Kollegen aus der Unternehmensberatung des Familienunternehmen und die haben tatsächlich ein Turnaround-Projekt gebraucht. Also da ist einiges schiefgelaufen an Investments und da die Grundlagen waren ganz hervorragend und es ging darum, jetzt da richtig was Tolles draus zu verwandeln. Und wie das bei einer Unternehmensberatung ist, man wird ins kalte Wasser geschmissen und muss nach spätestens 3 Monaten schlauer sein als der Kunde. Tendenziell noch schneller. Und das Schöne war, dadurch, dass man dann halt auch auf der Management-Ebene damit eingestiegen ist, viele hochstudierte Weihenstephaner um sich hatte, die man, auch wenn man sich privat sehr gut miteinander verstanden hat, den ganzen Tag ausgequetscht hat. Habe natürlich parallel sofort angefangen, selbst zu brauen. Weil ich musste ja das Malz kapieren. Ja? Ich wusste damals ja auch nicht, wie, aus welchem Malz kommt welches Aroma. Und das habe ich mir dann selber ein bisschen angebraut. Und
du hast ein wahnsinniges Erkenntnisinteresse.
Ja, Neugierde muss dazugehören. Ne? Mhm. Also das ist wahrscheinlich noch der Forscherdrang. Das ist auch toll gewesen, dass man dann die Chance hat, während eine Firma versucht wird, auf eine strategische Linie zu bringen, da komplett am Ende durch die Mälzerei zu kriechen, am Ende den Malzduft anzunehmen, teilweise ja auch erfolgreich dann mit auf Messen dann anzufangen, halt Malz zu verkaufen, dann natürlich sich auch ganz stark den Wettbewerb anzugucken. Das ist ja immer extrem wichtig, um eine Mälzerei zu positionieren. Mussten wir ja auch die ganzen Kostenkalkulationen mal machen, womit verdient man eigentlich Geld, und dann lernt man sehr schnell den Markt kennen, dann lernt man die Kunden, die Brauereien kennen, an die das verkauft wird, und nicht nur die ganz Großen, sondern auch die ganz Kleinen. Und dann kam, und das war halt die Zeit, wie dieses Projekt hat 2014 angefangen, und das war eigentlich, wo gerade die Leute das erste Mal drüber geredet haben, sag mal, was hältst du eigentlich von diesem Craft-Bier? Und das war schon spannend, weil das haben die Leute damals, so wenn man so auf der Braubiviale damals, der Messe in Nürnberg war, was ja schon eine weltweit führende Messe ist, dass die dann gesagt haben, Mensch, also dieser Trend, der ist in 2 Jahren wieder tot, spätestens in 5. Ja? Und wie sich das jetzt geändert haben, jetzt schreibt sich jeder, jetzt war die Messe ja gerade 2 Wochen rum, schreibt sich jeder Craft irgendwo auf irgendeinen Flyer oder auf die Werbung, weil sie gemerkt haben, das ist nicht tot zu kriegen, das nimmt gerade Überhand. Natürlich gibt es da auch schon erste Konsolidierungserscheinungen im Craft-Markt, aber man sieht eigentlich eher das Potenzial, und da passt auch der Biersommelier wieder ganz hervorragend dazu, es geht einfach auch um Vielfalt im Biermarkt. Mhm. Etwas, was ja, wenn wir mal zurückdenken, wie Wein vielleicht in den 80er, 90er Jahren in Deutschland funktioniert hat. Da gab es dann eine rote und eine weiße Stammmarke im Standardrestaurant. Aber was wir heute haben, eigentlich in jedem Restaurant, dass da eine Weinkarte ist, wo das Anbaugebiet, die Traubenzusammensetzung, der Hersteller und das zu erwartende Aroma drin steht und natürlich möglichst eine breitere Auswahl als früher, das gab es ja früher auch so nicht. Und das passiert jetzt beim Bier. Und das ist eine wundervolle Erscheinung. Und jetzt auch die Leute, die damals ganz konservativ gesagt haben, das ist ganz schnell wieder weg, die sagen sich halt, nee, da kommt schon was Gutes auch mit. Also, und zwar die Wahrnehmung beim Kunden für die Wertschätzung des Biers. Das kann dasselbe Helle sein, das früher dieselbe Brauerei produziert hat, aber die stehen jetzt anders vorm Produkt. Die sagen sich halt nicht mehr nur, das ist jetzt, das Bier geht ganz gut runter und wir können prima anstoßen und unseren Tag damit gut sein lassen, sondern die hegen jetzt auch den Anspruch, dass das Bier, das Helle, was wir hier zum Beispiel trinken, möglichst frisch ist und frisch getrunken wird und ja, vielleicht gar nicht aus der Flasche, sondern halt frisch aus dem Fass. Und wenn dann besondere Anlässe sind, wenn bei Augustina dann das Festbier rausgegeben wird, wie die Leute dann Stange stehen, um sich dann da auch was mitzunehmen, weil sie dieses besondere Bier, das mit ihm besonderen Tennenmalz dort auch gemacht wird, wo jeder Brauer in dieser sehr, sehr großen Brauerei Herzblut nochmal in dieses eine Produkt reinsteckt, dann will man das haben. Ne? Und dann sagen wir, reden über dasselbe Bier, was schon immer gebraut wurde, aber die Leute, die sich dafür begeistern lassen, nehmen zu. Und das ist eine ganz wundervolle Entwicklung, finde ich.
Das stimmt.
Was sagst du jetzt zum Lille 2? Was sagte die Nase?
Ja, also ist ein, ich muss sagen, vom Hopfen sehr komplex. Ich guck mal auf die Flasche, ob da irgendwas drauf liegt.
Steht sogar alles drauf,
welche hier. Hervorragend. Das hilft dann auch immer ein bisschen. Also auf so ein Mittelfrüh hätte ich, wenn ich mich hier vielleicht noch eine Stunde drüber gehangen hätte, am Ende vielleicht auch getippt. Weil das ist ja wirklich noch eine alte Sorte. Ne? Mhm. Früher wurde in Deutschland, bevor der Hüller Bitter kam, glaube ich, wurde nur Mittelfrüh angebaut. Und der hatte dann ja große Schädlingsprobleme. Mhm. Und dann hat man mit dem Hüller Bitter angebaut, der mehr Alphasäure hat als so ein Mittelfrüh, der da vielleicht mit 3% doch recht niedrig ist. Und das ist ja eine der ersten Sorten, die ja aus alten Landsorten entwickelt wurde. Ja, das ist so ein klassischer Nachkriegshopfen, der sehr stark war. Und dann der Hüller Bitter als erster Bitterhopfen, der völlig verschwunden ist, den baut nur noch einer an in der Hallertau, soweit ich das weiß. Und danach kam dann der Northern Brewer, der auch so stark war. Mhm. Dann kam dieser Trend zum Bitterhopfen. Ne? Der Mittelfrüh, der war jetzt einer, der halt eben dieses breite Profil hat. Der halt nicht nur auf Alphasäure ist, sondern der hat halt nicht nur aromatisch, also so ein Northern Brewer, über den wir gerade geredet haben, ist ja schon sehr kräutrig. Ne? Mhm. Das ist der Mittelfrüh auch, aber der kann halt noch mehr. Der hat halt noch so ein paar harzige, erdige, würzige Noten, die ein breiteres Profil sind. Und das passt unglaublich gut in so ein helles rein. Deswegen steht man da erstmal über ein Glas und denkt sich halt, boah, da ist echt ganz schön viel. Ne? Was einem so, man kann es wirklich nicht gerade mit dem Finger drauf zeigen, welches Aroma da jetzt ganz präzise hinterstehen soll. Und es ist natürlich das Malz mit der Süße. Also hier mit so einer Honignote. Und darüber kommt dann irgendwie so eine Teenote. Ist ja gerade ein bisschen so Melisse oder so, was man da so drüber riechen kann. Den Saphir, der sehr, sehr blumig ist, ist eine ganz hervorragende Wahl zur Ergänzung zum Mittelfrüh, weil der Mittelfrüh gar nicht so blumig ist. Mhm. Also das ist von der Hopfenauswahl eine sehr, sehr gute Idee und echt schön, also vom Trunk unglaublich ausgewogen. Er ist gar nicht so so süß, wie man es manchmal so erwarten würde. Hat einen durchaus auch noch etwas schlankeren Trunk. Er kommt ja alkoholisch schon mit 5,1 daher. Aber geht gut runter. Ein bisschen mehr ist jetzt vielleicht, weil das Bier noch nicht so alt ist, aber ein bisschen mehr bitterer, als man so von einem Münchner Hellen kriegt. Aber es ist ja auch ein norddeutsches Helles. Da muss ja auch eine eigene Interpretation mit rein. Also
ich würde vermuten, das ist das Ziel. Ja.
Ja.
Zumal der Braumeister, ich habe jetzt seinen Namen leider, Broder.
Broder.
Mhm. Ja, nun auch ein Nordlicht ist.
Das ist ein guter Brauer, ja. Ich denke, die Brauerei wird natürlich jetzt kurz nach der Eröffnung ihr Sudwerk auch erstmal kennenlernen müssen. Mhm. Und dann, ich glaube, sie haben das Helle oder so vielleicht als erstes oder zweites eingemacht.
Das heißt, haben sie Pilz gemacht, ne?
Ja, und dann
jetzt ab der neuen weiß ich es nicht.
Das ist dann wahrscheinlich noch während der Inbetriebnahme gelaufen und da gehen natürlich ein paar Sachen auch noch, ja, will nicht sagen schief, aber laufen nicht ganz so nach berechneten und Erfahrungsmaßstäben, sodass man den nächsten Sud nochmal feinjustieren würde. Und bei einer neuen Brauerei oder auch einem neuen Bier, was man auf den Markt bringt, sage ich auch so, das ist meistens schmeckt es nach einem Jahr dann nochmal ganz anders, weil man versucht, sein Bier ja auch fortzuentwickeln mit der Erfahrung und dem Feedback, was man hat, ne? Und dafür muss man sagen, echt, das ist ein sauberer Start, den sie hier hingelegt haben. Ja, die Gläser sind leer und wir haben ja hier noch welches, ne? Ja,
wollen wir mal das Grätzer ausprobieren? Da sind wir nämlich auch tatsächlich total gespannt. Das ist ja...
Also Weizen-Rauchmalz knallt jetzt ein bisschen, ne?
Du hast nachdem du durch deine wunderbare Beratungstätigkeit in die Tiefen der Brauerei gestoßen bist, hast du dann gesagt, ich mache jetzt richtig Beratung und Rohstoffhandel.
Ja, also
2016 war das, oder?
Ja, so Ende 2015, also im Laufe von 2015 habe ich mir schon überlegt, was ist eigentlich so meine Rolle? Also man hat ja die größten Probleme in der Melzerei dann, vielen Dank, beseitigt und dann wurde neues Personal eingestellt und ich wurde halt immer überflüssiger in meinen ursprünglichen Funktionen und war damals schon auf der Craft Brewers Conference in Portland, haben wir darüber geredet, ja, was könntest du denn künftig machen? Und dann kam da ein indischer Kunde mal an Stand, den wir da hatten. Und dann hat er gesagt, ja, und könnt ihr uns eigentlich auch mit Hopfen helfen hier? So, wir brauchen Magnum. Ja, klar, kriegen wir schon irgendwie hin. Leute kennt man. Und dann kam auf die Sache, naja, ich meine, die Melzerei liefert halt in über 70 Länder. Da kommen ständig solche Nachfragen. Könnt ihr uns helfen mit Hopfen, Hefe, Reinigungsmittel, Fässer, Flaschen, Kronkorken. Und wir sitzen in Deutschland ja schon im Paradies der Versorgung, was das angeht. Das sieht dann halt in Indien oder in Brasilien schon noch anders aus. Und dann habe ich gesagt, ja, vielleicht könnte ich mich ja darum erstmal kümmern. Und dann habe ich eine Weile lang sozusagen dieses Zusatzgeschäft für die Melzerei, wobei das jetzt pure Opportunität war, da dieses Zusatzgeschäft zu haben. Es ging wahrscheinlich eher um die strategische Bindung dieser Kunden. Je mehr Probleme man ihnen löst, desto weniger würden sie sich jemals einer anderen Melzerei zuwenden. Ne? Mhm. Das habe ich dann also eigentlich sogar noch bis Ende letzten Jahres begleitet. Mhm. Und schon noch so die Überlegung, ja gut, das ist zwar ganz nett, aber ich war immer am Pendeln von Hamburg nach Heidelberg. Und das ist eine ganz schöne Reise und dann sind das auch Unterkunftskosten und das ging so nicht weiter. Ja, und dann, wie können wir das anders machen? Also ich würde schon gern, also klar, ja, hieß es, ich kann natürlich jederzeit dort als Job anfangen. Mhm. Und sagt, na, sehe ich für mich nicht so ganz, weil ich will eigentlich in Hamburg bleiben. Also was kann ich in Hamburg machen? Dann wollten wir mal ein Joint Venture machen hier mit der Tivoli Malz, wo ich meinen Sitz habe. Das hat sich dann zerschossen, weil einerseits natürlich die Tivoli Malz dann von der Chris Malting Group aufgekauft wurde und weil es dann auch Gründe beim anderen Partner gab, das nicht zu machen. Aber ich habe mir gesagt, so, also ich bleibe bei der Idee. Aber wenn ich halt keine Joint-Venture-Partner habe, die da Geld reingeben, dann muss ich das halt jetzt irgendwo herkriegen. Das war ja jetzt nicht so, dass ich da zu den großen Unternehmensberatern gehört habe, die da in Millionen gescheffelt haben, sondern einen ganz normalen, durchschnittlich bezahlten Job hatte und dann musste ich halt einen Kredit aufnehmen. Da habe ich halt einfach den Businessplan für mich fertig geschrieben, bin zur Deutschen Bank gelaufen, KfW-Förderdarlehen und dann ja einfach mal losgelegt und gesagt, naja, auf Basis meiner Analyse passiert hier was in Norddeutschland und da lag ich ja wohl auch nicht falsch, weil die letzten drei Jahre, die ich hier so beobachtet habe, sind ja tatsächlich viele Brauereien aus dem Boden geradezu wie Pilze geschossen und die haben ja keine Versorgungsinfrastruktur hier im Norden. Ich habe gesagt, es wäre doch schön, wenn ich hier vor Ort bin und mich kümmern kann. Ich kann jetzt natürlich nicht das Malz aus der Tasche selber zaubern, weil man dafür halt sehr große Betriebe und Anlagen und Investitionen hat, die niemals funktionieren würden, wenn man nicht auch große Brauereien mit beliefern würde. Und insofern kann das erstmal nur ein Handelsgeschäft sein? Und dann haben wir gesagt, ja gut, also davon alleine, ja, Malz und Hopfen ist leider zu billig in Deutschland, davon alleine kann ich auch nicht leben. Dann habe ich noch ein Forschungsprojekt bei der Melzerei für zwei Jahre mit begleitet, wo es um ja, die Weiterentwicklung bestimmter Malzsorten für andere Märkte ging. Das war dann für mich natürlich sehr von Vorteil, weil ich dann noch weiter und mehr über Malz auch lernen konnte. Gleichzeitig noch die Versorgung anderer Brauereien, gleichzeitig das Anschieben von dem Forschungsprojekt noch im Hopfenmarkt und dann hier zu stehen und zu sagen, ja gut, also davon allein kann ich nicht leben, was kann ich noch machen? Dann hieß es halt, ja, hier kommen häufiger Hobbybrauer und wollen einen Sack haben. Habe ich einmal im Monat so einen Hobbybrauer verkauft, von der Tivoli Malz übernommen, bis es dann irgendwann zweimal im Monat war und jetzt jede Woche. Und
mittwochs, oder?
Genau, mittwochs zwischen 3 und 7, so quasi als Tagesrandgeschäft, dann die Hobbybrauer zu betreuen. Das ist natürlich schon so, dass man da steht und da kaufen dann Leute 5 Kilo für 5 Euro und sagen halt, was sie für Probleme haben und man versucht, die mit zu lösen. Und dann werden das dann halbstündige Gespräche, die dem überhaupt nicht Rechnung tragen. Aber manch einer nimmt ja auch einfach so mal einen Sack mit. Aber ich habe mir schon gedacht, so, na, das ist nicht schlecht. Wenn ich jetzt aber diese ganzen Fragen mal auf einem Schlag vielleicht beantworten könnte, wäre es besser. Und habe dann gesagt, na ja, ich habe mir hier sowieso schon so ein paar Räumlichkeiten eingerichtet für kleine Seminare, dass ich dann halt Fortbildungen mache, halt, dass ich sage, also den normalen Braukurs, den kriegst du überall, wo du mal am Topf rühren kannst. Aber die Leute, die es richtig wissen wollen, die dieses Transferwissen auch haben wollen, sich weiterentwickeln wollen, da gibt es dann halt Intensivbraukurse, wo wir halt wirklich Wasser, Malz, Hopfen, Hefe, Maischprogramme, Gärung, alles nochmal in einem Rutsch in 6 Stunden durchmachen. Das ist übrigens nächsten Samstag. Dann hatten wir jetzt letzten Samstag mal ein Spezialmalzseminar und im Anschluss direkt ein Hopfenseminar, was sehr begeisterte Leute hatte. Und natürlich.
Wie viele Leute sind
ich habe hier maximal 12 Leute drin, das ist ein bisschen sitzplatzbedingt, aber auch weil meine Philosophie ist, dass das eher auch so ein Coaching sein soll, was in viel größeren Gruppen manchmal gar nicht mehr geht.
Das ist eben schwierig. Das
genau, man muss, weil es tauchen dann halt, man kann denen immer so was Allgemeines mitgeben, so ein Intensivbraukurs, da habe ich auch meine 100 Seiten PowerPoint, die das begleiten, die sie dann auch mitnehmen, aber da kommen halt viel mehr Fragen natürlich zwischendrin und die musste halt auch beantworten können. Zwischendrin wird dann auch passendes Bier zum passenden Malz, damit man dann halt dieses Rohstoffwissen dann auch anwenden kann. Mhm. Und dann die Sommelier-Seite, die ich also toll finde, weil damit bildet man nicht nur Brauer weiter, sondern halt auch Biertrinker. Mhm. Da geht es halt um Fehlaromen und auch Sensorik und Aromen, dass man halt über ein Glas hocken kann und sich sagen kann, Mensch, das riecht jetzt hier tatsächlich nach, was hat man eben hier so, Honig-Toffee-Noten und was könnten denn das für wahrnehmbare Aromen aus der würzigen, blumigen, holzigen, kann auch Fasslagerung sein, mhm. Richtung sein, um das einfach mal im Kopf einzuordnen, weil wir sind so, sensorisch sind wir ja quasi blind geworden. Ne? Wir kaufen unsere Produkte im Supermarkt und wissen gar nicht mehr so richtig, wo es herkommt. Und
ein bisschen entkoppelt.
Ja, und
von der Produktionsweise.
Und ich finde es ganz spannend, wenn ich so ein Sensorik-Seminar hier habe. Ich gebe denen immer so mal die 15, 20 Proben. Jeder soll sich da selber testen. Ich hatte hier ein Seminar, waren 12 Leute mit 20 Proben. Einer hatte eine richtig. Aus dieser, also so eine Blind-Küvette, an der man mal nur das Aroma-Extrakt riecht. Und ich habe nur Banane, Erdbeere, Kirsche, Apfel.
Ich fragen, welche Aromen hast du denn da rausgeführt?
Also hauptsächlich die Fruchtstandards. Ja? Ja. Und dann haben die Leute gesagt, ja, wie kann denn das sein? Ich meine, ich hätte doch schwören können, ich esse so gern Erdbeeren oder so. Ich hätte doch schwören können, dass ich habe die Erdbeere gerade für Kokos gehalten. Und gesagt, ja, wir sind halt sehr visuelle Menschen geworden. Deswegen muss die Erdbeere auf dem Joghurtbecher auch draufgedruckt sein und nicht nur draufstehen. Und deswegen muss der Joghurt auch rot eingefärbt sein, damit wir das halt assoziieren können. Weil sonst halten wir das vielleicht für die Orange oder für was ganz anderes. Aber die gute Nachricht, man kann es trainieren. Und zwar, das kann jeder.
Und lass uns mal trainieren hier zwischendurch.
Ja, gut, dann jetzt.
Es soll ja immer sehr rezent sein, ne? Die Grätze habe ich eben gerade gelesen. Du hast
noch was. Ich finde es ja schon mal beruhigend, dass man das trainieren kann. Wie trainiert man das? Welche Tipps hast du für Menschen sozusagen?
Na, ich glaube, das fängt damit an, dass man mal bewusster die Lebensmittel im Alltag wieder wahrnimmt. Ich habe mich selber, als ich mich auf diese Reise begeben habe, im Edeka das Obstregal leer gekauft, also von jedem etwas, und habe mich da in die Küche gesetzt und habe angefangen, das zu schneiden und dran zu riechen. Während man schneidet, wie riecht es dann, wie riecht die Schale, wie riecht das Fruchtfleisch, um das mal bewusster wahrzunehmen, um vor allem auch festzustellen, dass meistens die Reife gerade frisch, wenn man es gekauft hat, gar nicht ausreichen, um das volle Aroma reinzukriegen. Dann fängt man also nochmal an, das sich zu kaufen und lässt es erstmal 3 Tage liegen, bis es nachgereift hat. Oder packt es mal kurz in den Backofen, damit man, das ist ja meistens das Ethylen, also den Reifungsprozess dann beschleunigt. Und das ist ja schon der erste Weg, auch sich einfach mal, wenn man dann doch mal ein Bier hat, die Nase drüber zu hängen und doch mal versuchen es, was nimmt man wahr. Wenn man jemanden gegenüber hat, das einem sagt, was dann vielleicht wirklich wahrnehmbar ist, hilft einem das selber auch schon. Und dann, ja, auch beim täglichen Essen, einfach am eigenen Essen öfters mal riechen.
Okay.
Ja, wir haben das ganz oft. Wir haben auch so einen, eben halt diese Kreistabelle, wo drauf steht, wie die Aromen heißen und so weiter, was man wahrnehmen kann. Und probieren da auch oft zusammen und stellen dann eben auch fest, dass man manchmal hat man eben auch genau was, wo man denkt, ich kenne den Geschmack, aber was ist es denn los?
Ja.
So.
Das ist tatsächlich drin. Das Bier hat uns liebenswerter oder Trinks. Das Bier hat uns liebenswerterweise. Haben uns die Beer Ambassadors gesponsert.
Aus Stade.
Nochmal aus Stade, um die zu erwähnen, die unsere Live-Aufzeichnung in der Bar Orlam gehört hatten. Und wir kannten es auch nicht.
Wir kannten es auch nicht.
Du kanntest es wahrscheinlich, oder?
Ich kenne es, ja. Also es gibt einen Vertriebspartner in Polen, der auch das Weizenrauchmalz kauft. Und da ist man natürlich auch immer interessiert, was wird daraus gemacht. Ne? Und bin aber jetzt auch bei dem hier durchaus beeindruckt, wie, ja, das ist, also wenn man jetzt erwartet, Rauchbier, denkt man ja häufig, Bamberg, echt Schlenker da, Buchen, Rauchmalz, also Gerstenmalz, das einem doch wirklich ins Gesicht schlägt, wenn man es nicht kennt. Also muss ja nicht unangenehm sein, also auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig. Und das hier ist nicht so intensiv.
Nee,
ich kann jetzt mein Polnisch reicht nicht raus, um das Etikett zu lesen. Da wird bestimmt draufstehen, wie viel drin ist, vielleicht auch nicht. Aber
es waren so kleine Labels dran, die leider bei mir im Studio verloren gegangen sind. Es waren so kleine Zettelchen dran. Mhm. Aber es riecht ein bisschen rauchig.
Aber gar nicht so intensiv wie gedacht, ja.
Nee, und es schmeckt eigentlich sehr lecker. Es ist recht leicht, es hat dann irgendwas um die 3%. Das war ja auch so praktisch so ein klassisches Saison.
3,1, ja.
Ein klassisches Saison wie früher sozusagen, was man eben halt auch schön während der Arbeit trinken konnte. Es ist recht rezent. Hat eine interessante Bittere.
Ja, da gehe ich jetzt mal davon aus, dass in dem Bier auch so polnische Hopfensorten drin sind, die ich gar nicht kenne. Es gibt ja den polnischen Hopfen, es gibt ja auch den ukrainischen.
Mhm.
Der hat hier aber keine Verbreitung gefunden, weil also die Wahrnehmung der Qualitäten gegenüber dem, was wir in Deutschland oder in Tschechien haben, dann doch eine andere ist.
Mhm. Interessanter Stil und war ja anscheinend.
Also der polnische Magnum unterscheidet sich von den anderen Magnum-Sorten.
Ja, also das ist wie beim Wein, ne? Je nach Anbaugebiet. Also wir haben ja immer wieder die Versuche, die Amerikaner versuchen, europäische Sorten anzubauen, die Europäer versuchen, amerikanische Sorten anzubauen, es kommt ein anderes Produkt bei raus.
Mhm.
Einer der Gründe, warum wahrscheinlich der Craft-Bier-Trend dazu führt, dass nicht einfach nur mehr Bier aus dem Ausland importiert wird, sondern dass vor Ort die Bierstile aus dem Ausland selber eingebraut werden. Aber um das annähernd hinzukriegen, haben alle begriffen, sie brauchen die Originalrohstoffe, weil es funktioniert sonst nicht.
Mhm.
Selbst wenn man, sag ich mal, genotypisch denselben Hopfen hier anbaut, kommt phänotypisch, also durch, ich finde den Begriff Terroir aus der Weinwelt sehr passend.
Mhm.
Das heißt, was ist das für ein Boden? Ja, der kann ja sehr sandig sein, das kann aber auch ein schöner Blauschiefer sein oder was ist das für eine Lage? Ist das eher verschattet? Ist das eine schöne Hanglage? Also worüber man beim Wein im Prinzip redet, trifft ja auf den Hopfen auch zu. Und dann kommt natürlich auch ein anderes Aromaprofil bei heraus, obwohl es dieselbe Sorte ist.
Mhm.
Und kennen wir ja so klassisch der große Klassiker aus den USA, der Cascade, der in den 70er Jahren eine Kreuzung aus einem britischen und einem sowjetischen Hopfenwahn, der Serebrianka, den kein Mensch mehr heute kennt, weil es war sicherlich auch einmal der männliche Stamm, aber es gab halt auch mal sehr guten russischen Hopfen. Das ist leider alles tot. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion ist die Hopfenindustrie da zusammengebrochen, internationale Konzerne haben da verkauft. Aber das finde ich eine unheimlich positive Botschaft, dass in der Hochzeit des Kalten Krieges in den 70er Jahren zwischen Hopfenbauern aus Britannien, beziehungsweise die quasi die Pflanze geliefert haben, also amerikanischen Hopfenzüchtern und Samenlieferanten aus der Sowjetunion, diese Zusammenarbeit ja wirklich funktioniert hat. Und was für ein tolles Produkt ist dieser Cascade, ja, was ist dabei herausgekommen? Alle spannenden Sorten, die in Deutschland dann gezüchtet wurden, wie der Mandarina Bavaria oder der Hüll Melon oder so, sind ja auch aus dem Cascade entstanden, dann mit Zuchtsorten hier aus Hüll. Und das finde ich eine schöne, historische, erzählbare Botschaft hinter diesem prominenten Hopfen. Und genau dieser Hopfen, der ja in den USA doch eine starke tropische Fruchtigkeit hat, bringt halt in der Hallertau manchmal schon eine deutliche dunkle Beerigkeit mit. Mhm. Muss man ja auch immer nach Anbaulage und Jahrgang oder so auch wieder gehen. Sodass einige, die Erwartungen hatten, dass sie das Produkt US Cascade jetzt aus der Hallertau bekommen, dann vielleicht auch enttäuscht waren und sitzen jetzt auf Hopfen, den sie nicht wissen, wo sie reinpacken sollen. Aber andere haben halt auch einfach passendere Biere dazu dann entwickelt, ne? Und das ist halt, glaube ich, eine Lernkurve, die für viele jetzt auch einsetzt, dass Hopfen nicht einfach so ein Produkt aus dem Regal ist, sondern dass man da schon auch eine Sensibilität für haben muss, wo die eigene Sensorik auch wieder gefragt sein kann. Hm. Wenn man dann tatsächlich mal in die Erntegebiete fährt, um mal zu gucken, zu welchem Erntezeitpunkt wie riechen, ja, wie wichtig der Erntezeitpunkt einfach ist, ja, oder die Lage. Und wenn man dann die Chargen miteinander vergleicht, also vor allem im trockenen Produkt, weil auf dem Feld, da muss man ja wirklich sehr lange Zeit vor Ort sein, um das alles abzuwarten, bis es dann auch erntefertig ist. Aber das mal zu bonitieren, das ist hochspannend. Ja? Und die Unterschiede können riesig sein. Natürlich gibt es, sage ich mal, eine gewisse Harmonisierung über den Massenmarkt, was halt so hier an Hopfen kreucht und feucht. Aber wenn man die Möglichkeit hat, da an die A-Auswahl zu kommen und sich selber die besten Sorten dazu selektieren, das kann natürlich auch schon einen großen Einfluss auf die endgültige Bierqualität haben. Haben wir in Hamburg natürlich nicht so gute Karten, wir sind so weit weg. Fährt man nicht so schnell mal hin zur Ernte und vor allem, wir können halt nicht so gut diese Frischhopfenbiere machen, weil der Hopfen dann innerhalb von 4 Stunden verarbeitet sein soll nach der Ernte. Das schafft man allein schon mit dem Auto nicht. Ah, dann geht das.
Dahlsherrn hat es ja gemacht mit dem 3-Hop-Pilsener diesmal.
Ja, und Überquell hat es gemacht und andere auch. Also es gibt ja die Möglichkeit, dass zu Schutzbegasung die Dolden, die ja botanisch, wie ich gelernt habe, keine Dolden sind, sondern Ähren oder Zapfen. Mhm. Aber der Begriff ist halt nicht totzukriegen. Also dass die dann halt haltbarer sind, weil es ist ja ein oxidativer Prozess, der die Isovaleriansäure bildet und dann riecht der halt nach Käse und das willst du im Bier nicht haben, dann bringt dir auch das Frischhopfenbier nichts. Aber wenn du mal eins hast, das ist schon cool. Und wenn du in den USA bist, dann machen die das richtig viel. Dann ist man sitzt man bei Breakside in Portland, ja, und sagt halt, wie jetzt? Also ich hätte jetzt gerne hier so einen Flight mit 8 Proben, ja, magst du den Frischhopfen-Flight? Wie jetzt? Ihr habt 8 Frischhopfenbiere am Laden? Wie krass ist das? Ja? Und dann, so weit sind wir hier noch nicht. Aber das macht natürlich Spaß, weil es kommt schon mal nochmal in einer anderen Intensität oder in einer anderen Ausprägung rüber. Ist sozusagen dadurch ein saisonales Produkt, das ich hochspannend finde. Wir haben ja jede Menge Saisonbiere. Wenn wir jetzt hier einen Maibock-Anstrich haben oder so, das ist ja unsere deutschen Traditionen, und wenn die Amerikaner uns da jetzt noch mit dem Frischhopfenbier wieder was zurückbringen, was wir ja schon immer hatten, aber vielleicht noch mal aktiver betreiben könnten, finde ich das total erstrebenswert.
Hast du noch eine Anmerkung zu diesem Bier? Zu dir auch nicht ganz bekannten Hopfensorten, was ja auch mal schön ist.
Ja, auch der Bierstil ist mir ja nicht so wahnsinnig bekannt. Das finde ich toll, dass ihr das mitgebracht habt. Ich muss schon sagen, das ist erstaunlich gut. Also für 27 Bittereinheiten hängt da deutlich mehr nach. Ich bin gerade am Überlegen, das ist nicht die Alphasäure, die da nachhängt. Das wird wohl entweder vielleicht irgendwelche Gerbstoffe aus dem Malz oder vor allem aus dem Hopfen vielleicht noch in der Flasche sein. Irgendwo muss dieses Überschäumen ja eben auch hergekommen sein, dass da vielleicht sich noch was. Das Bier ist mit Sicherheit ja nicht filtriert, dass da sich was abgelagert hat, was auch auf der Zunge so als so eine Decke noch liegt. Ne? Mhm. Das könnte man sonst noch verbessern, aber ich finde dieses Weizenrauchmalz in, ich schätze mal, dass das nicht 100% sind, war schon sehr spannend als eine schöne Ergänzung für so ein Bier, das ja als Leichtbier fehlenden Alkohol also auch kompensieren muss. Ne? Mhm. Das, was an Zucker nicht drin ist und das, was an Alkohol nicht drin ist, fehlt uns halt am Ende an Körper. Und das kann einerseits natürlich durch den Hopfeneinsatz kommen, weil da diese Polyphenole, diese Gerbstoffe ja auch komplexe Moleküle sind, die Vollmundigkeit suggerieren. Aber man muss ja den Trinker auch manchmal einfach nur davon ablenken, dass das Bier schwächer ist oder leichter ist. Da hilft Bitterkeit oder Rauch mit Sicherheit auch sehr gut. Also ich bin sehr angetan. Ja, vielen Dank für dieses Erlebnis hier.
Ja, Stichwort alkoholfreie Biere, da bist du auch aktiv gewesen.
Das Projektkapitän.
Ja, das das ist ein Projekt, ja.
Ich war neulich Zeuge, als Sascha von Landgang anrief und es gab Probleme mit einem Sud.
Ja, also Probleme haben wir ständig.
Ihr auch?
Was nicht heißt, dass der Kunde im Markt das mal merkt, aber es kommt schon vor, dass wir manchmal 5-mal am Tag telefonieren müssen, um bestimmte Probleme zu besprechen und zu lösen. Und jetzt hat man tatsächlich mal ein paar große noch, die eigentlich eher so im Bereich dann am Ende der Abfüllung waren. Wir haben also die Propagation und die Rezeptur und die Lagerung und so alles im Griff, sodass das unpasteurisierte Bier, wir hatten jetzt auch mal eine Verkostung mit anderen gemacht, haben, ist richtig gut. Ich meine, unser erster Sud, das muss man sagen, hat ja immerhin hier die Silbermedaille bei Meininger's Craft Beer Awards bekommen. Mhm. Und mit dem waren wir eigentlich alle nicht so 100% zufrieden, weil wir wussten, was wir noch können, was wir ja in unseren ersten kleinen Versuchssuden schon hatten. Wir haben es aber noch nicht geschafft, das Produkt dann am Ende pasteurisiert so hinzubekommen, wie wir es eigentlich unpasteurisiert haben wollen. Pasteurisierung muss jetzt einfach sein, weil das ist mit einer niedrig vergärenden Hefe gemacht und wenn da jemand anders kommt, der noch Restzucker findet und weiter vergärt, dann explodieren die da die Flaschen. Mhm. Das ist zu gefährlich, also müssen wir das machen. Ich würde es auch gern weglassen, aber so, dann kannst du es halt nicht so verkaufen, dann kannst du das nur im Brauerei-Ausschank oder so machen. Aber ich muss auch sagen, der Sascha hatte, beziehungsweise Lars hatte mich erst gefragt, wie das mit dem Alkoholfreien aussieht. Sascha hatte meinen Blog dazu gelesen und dann habe ich gesagt, nun lass uns das doch zusammen machen. Ich habe da gerade bei mir hier ein Alkoholfreies am Hahn, also war das Fass war schon fast leer. Den
auf
letzten,
deiner Versuchsanlage hier.
Ja, genau. Und dann hat dann der Sascha den letzten Schluck getrunken, hat gesagt, ja, das so genau in die Richtung stellt er sich das vor. Und dann gesagt, ja gut, dann lass uns das machen. Dann haben wir hier tatsächlich 3 Sude bei mir gemacht und dann haben wir das halt bei ihm auf der 30 Hektoliter Anlage ausgebaut und für mich natürlich ultra spannend, wie in der großen Brauerei, was da noch für Herausforderungen auf einen warten. Nicht nur die Hefe zu propagieren, sondern halt wie halt ja die Trübung, wie die Vollmundigkeit reinkommt, dass wir überhaupt die Stammwürze bzw. am Ende diese magische Grenze maximal 0,5% Alkohol zu treffen ist, ohne dass man am Ende nochmal verdünnen muss, weil das will ja keiner, dann geht ja auch die Stammwürze wieder runter und dann verschenken wir uns wieder Vollmundigkeit und Aroma. Wie wir das mit dem Hopfen am besten hinkriegen, ja, wie wir das Bier wieder klar kriegen, wie wir es dann in die Flasche kriegen. Und das sind so viele Herausforderungen. Ich bin der Meinung, bis Ostern haben wir es im Griff. Dann haben wir das Produkt ein Jahr lang am Markt. Aber so langsam, glaube ich,
wir sind alle Beta-Tester.
Ja. Ja, auch das Etikett hat sich, glaube ich, auch schon 3-mal geändert mittlerweile. Und also das war extrem spannend und es kommt ja jetzt, ich werde wahrscheinlich im Laufe des Frühjahrs oder im Laufe des nächsten Jahres überhaupt auch eine Trockenhefe anbieten können für die niedrig vergärenden alkoholfreien Biere, mhm, damit sich halt sowohl der Hobbybrauer als auch andere interessierte kleine Brauereien diese sehr, sehr gefährliche Propagationsstufe, wo nichts passieren darf, sparen können. Das heißt, ein bisschen mehr Sicherheit haben und eine bessere Verfügbarkeit als mit der Flüssighefe. Und da könnte noch mehr passieren im alkoholfreien Segment. Also ich wünsche es mir.
Es ist halt auch ein Markt, ne? Da wächst tatsächlich der Bedarf.
Also das muss jede Brauerei für sich erkennen, der die Bierstatistik ansieht, der sagt halt, also mit alkoholfreiem Bier, das ja aus der Bierstatistik da praktisch rausfällt, lässt sich wieder Geld verdienen und ist ein Wachstumsmarkt, während der andere halt niedriger wird. Mhm. Aber es gibt halt tendenziell ein schlechtes Image vom Produkt. Sicherlich, weil früher alkoholfreie Biere auch deutlich schlechter waren.
Das war aber nur so, ja.
Ja, jetzt sind sie, auch die Industriellen, viel besser geworden. Mhm. Spricht jetzt nicht für alle vielleicht, aber sie sind gut geworden. Und es kommen jetzt viele alkoholfreie Craft-Biere, die auch interessant sind. Auch die werden sich sicherlich noch verändern. Wenn man mal so ein paar schon anguckt, die auch eine Weile am Markt sind, haben sich groß verändert und sind viel, viel besser geworden. Und ich hoffe, dass es viel, viel mehr machen werden, weil ich muss es auch selber sagen, ich meine, wie soll man denn den Berufsalltag hier überstehen, wenn wir den ganzen Tag nur Double IPAs trinken und Imperial Stouts, dann ist irgendwann Feierabend und so ein Craft Beer Day will man ja auch mehrere Sachen probieren und dann hast du keine Chance, 15 Stunden am Stück durchzuhalten, wenn nicht zwischendurch mal was anderes kommt. Also deswegen wäre es absolut wünschenswert, mal abgesehen davon, wenn man gerne Bier trinkt und das schon zum Frühstück tun kann, das ist doch toll, oder? Also, oder beim Autofahren. Also als wir den Kapitän die erste Abfüllung hatten, bin ich auf eine Hochzeit nach Berlin gefahren, habe mir dann schnell noch in der Brauerei ein Sixpack eingeladen und kam mir schon komisch vor, am Steuer aus der Longneck-Flasche Bier zu trinken. Habe mir gedacht, wenn jetzt hier so eine Zivilstreife mich überholt, die winkt mich raus. Dem muss ich erstmal erklären, dass das alkoholfrei ist. Ne? Aber das ist super. Also ich habe einen riesen Spaß gehabt auf der Autofahrt. Ganz ohne Alkohol.
Sehr gut.
Wollen wir mal das nächste Bier oder soll ich mal meins auspacken? Was haben wir denn hier? Ein Stout. Ich glaube, jetzt, nee,
jetzt bist du erst
mal
dran.
Jetzt bin ich dran, ja. Ich habe euch hier auch mal was von einem Kunden von mir. Das ist jetzt von der Welde Brauerei aus Plankstadt bei Heidelberg. Der Braumeister, der Stefan Dück, hat mich mal gefragt, ob ich ihm für ein Bier helfen kann. Er wollte ein Jahrgangsbier, macht er ja jedes Jahr machen, jetzt also im Stil, belgischen Stil machen. Mhm. Und das ist halt also ein Typ Saison, wo die Hefe eine große Rolle spielt. Aber er wollte es halt originalgetreu machen, halt auch mit dem echten belgischen Hopfen. Und der ist schwer zu kriegen. Dann habe ich über Kontakte, die ich glaube sogar nach Holland hatte,
dieser One-Stop-Shop, um es nochmal zu sagen, dieser wunderbare Begriff, hat Kontakte.
Habe ich dann halt, ich glaube, 7 verschiedene Hopfenpflanzer angeschrieben. Einige haben gesagt, das ist so, dass in Belgien Hopfen halt nach Bedarf überhaupt angebaut werden, weil die kennen nicht so wirklich einen Spotmarkt. Die arbeiten alle ziemlich exakt an der Kapazitätsgrenze. Mhm. Das heißt, wenn ich Hopfen haben will, wird der für mich angebaut. Dann kann ich aber auch erst in einem Jahr wiederkommen, beziehungsweise hoffen, dass der Hopfen dann in einem Jahr auch schon den vollen...
Das ist nichts für spontan.
Nicht so ganz. Aber ich habe einen gefunden, der mir da was besorgen konnte. Da ging es halt um den belgischen Golding und den belgischen Challenger, so ganz typische so Golding oder so, die auch ganz praktisch in jedem belgischen Starkbier drin ist, dieser Hopfen. Steht ja dann bei den Belgiern nicht drauf, welche Sorte das ist. Vielleicht kommt das demnächst noch. So, und da ist
schön,
dann,
oder?
Ja, da ist dann, ich bin natürlich auch stolz drauf, dass in so einem Produkt, das ich wirklich sehr gut finde, in so einer schönen Flasche hier mit Korken, wie es in Belgien sich gehört, also mit echten Korken daherkommt. So, pass mal auf. Das war überzeugend.
Das ist ja champagnerartig.
Das sind doch auch die Slow Brewer, oder?
Genau. Die sind Slow Brewer und sehr kreativ. Also sind ja im Markt gewesen, sehr früh mit, also für eine, sage ich mal, schon eine Brauerei von stattlicher Größe, die am Anfang halt so mit Pilz und Weizen in der, naja, leider grünen, aber das ist halt die Aufmerksamkeit, die man haben will, aber geschwungenen Flasche, wo der Hals so geschwungen ist. Das ist typisch Welde-Brauerei. Die haben schnell angefangen, mal den Bierstil Gose wieder zu belieben, der jetzt auch in den USA total prominent ist, wo die schon Bücher drüber schreiben, über einen Bierstil, den hier noch nicht mal jeder kennt. Und dann halt auch schon mit Fass gelagerten Bieren kamen, also Bourbon Barrel Bock, also aus dem Bourbon-Fass. Mhm. Und natürlich im Hopfen gestopften Bier.
Das ist tierisch, wie das übrigens.
Und jetzt haben die dieses Jahr wieder vier neue Craft-Biere rausgebracht und bin ganz froh, dass ich den inspirierenden Hopfen dafür auch liefern konnte.
Ja, sehr gut.
Also das Aroma ist hier schon mal...
Toll, ne? Also Saisonhefen finde ich...
Das Glas stand gerade eben ein ganzes Stück von mir im Pferd und du riechst, das kommt... Mhm.
Das ist halt diese Würzigkeit, die jetzt wirklich die Hefe mitbringt. Ja. Und das, was viele deutsche Brauer, die einen untergärigen und einen obergärigen Stamm kennen...
Es hat eine schöne Farbe.
Ja. Ja, dadurch, dass es halt noch komplett naturtrüb ist, würde jetzt wahrscheinlich als Sommelier eher Bernstein sagen... Honigfarbe, das Auge trinkt mit. Das ist ein schöner, stabiler Schaum. Feinporig und diese fruchtig-würzigen Noten, das ist einfach Granate. Und der Trunk ist ja unglaublich vollmundig und interessant, ne?
Ja.
So, also ein leichter, süßer Nachhall schon vom Antrunk, der sich aber nochmal über die Zunge so ein bisschen legt. Dann diese milde Rezenz, die wirklich sehr, sehr feinperlig ist. Dann also ein schönes Mousse, wie der Sommelier sagt. und dann diese komplexen, würzig-fruchtigen Noten aus Gärung und Hopfen. Und halt ein ganz flotter Abgang. Ne? Das Finale ist kurz, das halt eher durch die Würzigkeit nach. Mhm. Gibt einem aber unglaublich viel zu denken, was da alles wohl drin sein mag. Ne? Und das finde ich schön bei dem Bierstil allgemein, der ja auch durchaus im Kommen ist. Aber auch speziell in dieser Machart. Das ist, und da sind wir wieder beim Problem der Belgier im Allgemeinen. Wenn man belgische Biere durchtrinkt, die bewegen sich ja schon schwergewichtsmäßig zwischen 6% und 10% Alkohol. Mhm. Aber da kommt halt auch viel vom Körper und Aroma her, ne? Mhm. Aber es ist wirklich interessant, was sie machen, weil da Sachen drin sind, die man von hier nicht kennt und die tatsächlich auch nicht so berechenbar sind. Mhm. Weil wir arbeiten hier mit Reinzuchthäfen und versuchen, ein berechenbares Aroma ins fertige Bier zu kommen. Das ist bei denen schwierig. Die müssen es im Zweifel dann halt verschneiden oder blenden aus verschiedenen Fässern, um halt eine stabile Qualität zu haben. Aber bring erstmal ein Fass dazu in der Spontan- oder Mischgärung, verlässlich dieses Aroma zu reproduzieren. Dieses Fass muss sich ja erstmal selber in eine Kultur reinentwickeln. Das ist schon spannend. Also ich will mir das jetzt auch nächstes Jahr, das ist so eines meiner Projekte, Belgien, vor Ort mir das alles genauer anzugucken, vor allem in den Klosterbrauereien und auch in den anderen, ein besseres Gefühl dazu für bekommen, was da passiert, weil das einfach nichts mehr mit dem deutschen Markt zu tun hat. Und da in so einem Trendmarkt, was heißt Trendmarkt, ne? Das die brauen eigentlich wie immer, ne? Aber für uns ist das ein Wahnsinnstrend und da Expertise mitzubringen, wäre mir wichtig und ich will das auch sensorisch unterscheiden können, wie sich jetzt auch die Trappisten untereinander in ihren klassischen Bierstilen wie Double oder Triple oder so unterscheiden und auch mal deren Single zu trinken, was es ja gibt, was die ja gar nicht verkaufen, sondern deren eigenes Frühstücksbier ist.
Du gehst auf eine Recherchereise.
Ja, das muss einfach mal sein, einfach weil es mich wahnsinnig interessiert und weil ich herausgefunden habe, dass die Wurzeln meiner Familie in Belgien liegen.
Wie praktisch.
Kann ich das gleich noch ein bisschen mit Anforschung verbinden. Aber wir haben jetzt auch in Brandenburg, jetzt gerade vor einem Monat, es gründet sich jetzt eine Brauerei im Norden von Berlin, in Dannenwalde, Seilershof, ganz kleine Orte. Und da haben wir jetzt ein Bier von der Mark für die Mark entwickelt oder fürs obere Havelland. Das ist gerade fertig, wobei, also eigentlich, ich hätte es noch nicht abgefüllt. Ich hätte dem noch 2 Monate gegeben, weil für die Lagerhefe, die ich da bereitgestellt habe, kam mir das einfach mit dem Monat da ein bisschen arg kurz vor. Aber naja gut, dann wird es im Zweifel noch besser. Den Leuten hat es da schon geschmeckt. Und dann freue ich mich, dass da in der alten Heimat auch noch ein Bier aus meiner Feder. Ich mache ja doch tatsächlich ziemlich viel Rezeptberatung mittlerweile.
Auch für das Lazy in Red, was du hier ja als Poster hängen hast.
Oder? Ja, vielleicht hat es damit angefangen. Ja, da habe ich wahrscheinlich eher Interesse geweckt an dem Red X, was halt ein Ready-to-Use-Malz für rote Biere ist. Mhm. Und eigentlich war die Idee, wirklich ein richtig puderrotes Bier zu machen.
Was es dann so geworden ist, oder?
Ja, es ist viel dunkler geworden. Also die Idee war sicherlich auch nochmal, wir haben über die Hopfensorten geredet, aber der Brauer hat dann doch noch seinen eigenen Willen gehabt und hat dann das mit der Stammwürze deutlich nach oben getrieben. Da knallt das natürlich schon noch besser.
Mit Ian hast du da zusammengearbeitet.
Genau, wahrscheinlich. Ja, der ist ein ganz toller Brauer mit viel Kreativität und macht auch echt Spaß, sich mit ihm zu unterhalten über Ideen. Ich bin morgen wieder bei ihm. Mal sehen, was uns morgen alles einfällt.
Trinkt ihr dabei eigentlich Bier oder geht es?
Ja, wenn was am Tank ist oder am Fass, was sich dann zu verkosten lohnt. Ansonsten ist das halt, er hat ja auch seinen Tagesbetrieb und da muss er zwischendrin irgendwie gucken, wie wir unsere Gespräche noch führen und dann tauschen wir Ideen aus. Und ja, ich versuche natürlich auch Produkte zu platzieren. Das war mit dem Red X zum Beispiel jetzt das eine Thema, aber auch Hopfen.
Und es wäre dumm, wenn nicht.
Ja, es muss irgendwie einhergehen, ja. Und ich meine, da hat ja auch wirklich kein Brauer was dagegen, wenn man ihm tolle Ideen für tolle neue Biere mitbringt. Ich werde morgen auch nochmal ein alkoholfreies ansprechen.
Ist das auch der Dreh, Leute zu binden, dass man eben nicht nur sagt, ich habe das und das, so katalogmäßig, sondern wirklich sagt, und ich hätte sogar die Idee, wie wir es anwenden können.
Also wenn ich mir vorstelle, Brauer zu sein und wüsste, hier kommt jeden Tag irgendjemand vorbei und versucht mir hier ein Fass, da ein Malz, dort einen Hopfen, da einen Kronkorken zu verkaufen von x verschiedenen Anbietern und vielleicht auch noch irgendwelche Sudgeräte oder anderen Techniken, würde ich mir dann halt auch so sagen, boah, ich habe hier eigentlich meinen Alltagsbetrieb und ich muss mich um mein Bier kümmern. Mhm. Und wenn aber jemand vorbeikommt und sagt, erzähl mal, was brauchst du denn gerade für Bier und was hast du denn für Ideen und ach, da fällt mir Folgendes zu ein und lass uns das vielleicht doch mal zusammen entwickeln, dann geht es im Gespräch eigentlich gar nicht mehr um Hopfen und Malz, sondern, also ja, es geht darum, aber fürs Rezept und nicht für den Verkauf. Der Verkauf ist letztendlich dann eher der Kollateralschaden, der dabei herunterfällt. Mhm. Und dann kommen die auch nicht auf die Idee zu sagen, ja, das kaufe ich jetzt aber bei der Konkurrenz, ne? Sondern das...
das wäre sehr schade.
Und das macht auch echt viel Spaß mit den Brauern. Das sind hier echt tolle Leute. Ich habe hier echt noch keinen kennengelernt, der irgendwie ein bisschen komisch war, sondern die sind in der Regel jung, sie sind kreativ, sie haben Ambitionen.
Sprichst du nur von Hamburg oder auch darüber hinaus jetzt, weil du hier sagst?
Auch drüber hinaus. Ich spreche jetzt speziell sicherlich von Hamburg, habe es aber auch so alte Kunden, die ich im süddeutschen Raum noch habe teilweise, mit denen ich viel Spaß noch habe, die ich noch beliefere mit Hopfen oder Hefe. Und ich habe ja noch ein altes Vertriebspartner-Netzwerk der Melzerei, das sind eigentlich Leute genauso wie ich, die verkaufen dann aber in Ungarn und Slowakei oder in Italien oder in Lettland und Estland oder in Norwegen und Schweden. Mhm. Und ich arbeite mit denen zusammen und wir helfen uns gegenseitig, weil es tritt natürlich immer so dieser Kreativbrauerfall ein. Da soll ein Bier gebraut werden und dann kommt da irgendeine seltene Hopfensorte und die muss ganz dringend rangeschafft werden und dann helfen wir uns gegenseitig.
Siehe auch dieses Bier.
Gut, da musste ich keinen Vertriebspartner für integrieren. Da bin ich selber in Belgien auf Suche gegangen. Aber wenn dann halt ein Brauer aus Israel fragt, kann ich mal bitte bei dir den, was weiß ich, was Galaxy oder Mosaik oder so kriegen und der war gerade knapp, weil es mitten im Sommer halt schwer zu kriegen ist oder ich glaube, dann war es der Galaxy, weil das dann vielleicht auch sowieso noch eine rarere Sorte ist. Und dann frage ich meinen Freund in Budapest und der schickt mir das dann hoch und legt auch keine Marge drauf, genauso wie ich es umgekehrt nicht mache, weil wir da echt zusammenhalten, um die Craft-Industrie halt in Europa weiterentwickeln zu können. Mhm. Und ich mache dann halt aber auch einen zentralen Einkauf zum Beispiel für den US-Hopfen, wo dann halt die baltischen Staaten oder die osteuropäischen Staaten von mir mitbeliefert werden, weil wir alle begriffen haben, dass es besser ist, einen Container voll zu machen, um einen Hebel am Preis anzusetzen und halt auch Frachtkosten zu sparen.
Ja.
Ja, das sind so die Vorteile, die man dann auch an den Kunden weitergeben kann, dann kriegt er den Hopfen sogar vielleicht günstiger als von den Marktführern. Das ist möglich.
Das ist möglich, sagst du. Ja. Und der strahlt dabei.
Ja, ja. Naja gut, ich meine, ich verstehe das natürlich, dass große Konzerne halt auch enorm viele Mitarbeiter haben und Strukturen, die bezahlt werden müssen, die wir dann hier nicht haben. Und wenn wir uns einfach geschickt zusammentun, schaffen wir das. Nicht in jedem Fall. Aber wir sind natürlich ja, die Brauer kaufen nicht nur bei dem, die sie gerne mögen, sondern die gucken halt auch aufs Geld, auch wenn es, sage ich mal, pro Liter verkauften Bier marginal ist, was da das Malz vielleicht kostet oder so. Aber die gucken ja immer nur, ich kaufe jetzt vielleicht 5 Tonnen Malz und was kostet mich das und kann ich das nicht 100 € billiger haben? Und dann sagst du halt so, also eigentlich nicht, ne? Muss man sich weit aus dem Fenster lehnen und erfinderisch werden und sagen, pass auf, ich kann das mit einer Lieferung mit einem anderen zusammenlegen und dann sparen wir vielleicht Frachtkosten und dann kommen wir da pro Tonne ein bisschen runter. Mhm. Da versuchst du zu kriegen, weil ansonsten bleibt hier gar nichts mehr hängen. Also das, und mittlerweile haben die großen Konzerne den Craftmarkt für sich entdeckt und festgestellt, sie brauchen auch eine Website, auf der sie Hopfen verkaufen können. Und die bieten den natürlich zu Kampfpreisen an. Nur nicht jede Ernte vielleicht gleich günstig und manchmal schieße ich auch was Gutes und dann kann ich dann doch wieder ein paar Euro günstiger sein. Aber die Wahrheit ist natürlich, dass die Beratungsleistung, die dann daneben auch kommt, dem Brauer noch was wert ist. Und dann sagt er sich halt, ja Gott, dann kostet der Hopfen jetzt 2 € mehr das Kilo, dann dafür haben wir hier gut zusammengearbeitet und der gibt sich Mühe, dass das Produkt da ist und der ist halt vor Ort und ansprechbar. Da rufe ich nicht in irgendeiner Zentrale an und muss mich erstmal durchfragen, sondern da rufe ich an und der löst dann einfach mal das Problem, der kümmert sich, weil er ein Interesse dran hat. Und das hat man ja auch bei großen Firmen nicht immer, dass da ein Mitarbeiter, der in einem Angestelltenverhältnis ist, der noch viele, viele andere Kunden parallel hat und das an Abteilungen weitergibt, der kann das ja gar nicht mit derselben Energie verfolgen, weil der halt ein Glied in der Kette ist. Und das wissen viele halt zu schätzen, ne? Dass man dann hinterher ist. Trotzdem muss man versuchen, halt gute Preise zu liefern. Es hilft alles nichts. Ja.
Wir haben immer am Ende eine Frage.
Ja.
Würdest du auf eine einsame Insel verschlagen werden, darfst ein Bier mitnehmen. Also das Bier, was du die nächsten Jahre da, wenn du auf der einsamen Insel sitzt, trinken würdest. Wüsstest du, welches du mitnehmen würdest?
Ja, ich bin tatsächlich eher der Biertrinker, der sagt, dass ich brauche ein Bier, das einfach für mich in der Masse geht. Mhm. Und bierstiltechnisch bin ich, wenn ich mich entscheiden müsste, doch dann wieder beim Hellen oder beim Pilz. Mhm. Und wenn ich mich dann festlegen muss, dann... Also auf meiner eigenen Insel muss denn ja, also das ist halt das Ding, ne? Da muss die Brauerei ja sein. Weil Pilz und Helles muss halt frisch sein. Weil sonst kann ich das ja gar nicht so genießen.
Du kriegst es immer vom Flugzeug abgeworfen frisch.
Ja, also dann, also weiß ich, wenn die Traunsteiner Hofbräu ihr Helles mir frisch über der Insel jeweils abwirft, dann ist gut. Oder wenn auf meiner Insel die Augustiner ihr Helles oder auch ihr ganz hervorragendes Pilz, was die wenigsten kennen, was wirklich überragend gut ist, aber selten frisch zu kriegen, dann würde ich die nehmen, ja. Okay. Aber bitte nicht aus der braunen Flasche, sondern vom Fass oder.
Das heißt, dann das normale Augustiner Helle, was ich hier jetzt am Kiosk kaufe, hat mit dem, was aus dem Fass kommt, nichts zu tun, meinst du?
Ja, kauf dir doch mal so eine Flasche hier und fahr dann nach München und geh mal in den Hirschgarten. Hol dir den Krug, mach nicht den Fehler und schnapp die Zapfen häufig auch vor,
okay. Ne?
Sondern geh an die Stelle, wo das nicht vorgezapfte Bier, wo du dir selber den Krug aus dem Regal nimmst und dir da frisch gezapft wird, weil ich merke schon den Unterschied, mir ist das einmal passiert, dann stand ich da, oh scheiße, vorgezapft, ich sage ja mal nichts, man macht sich ja in München so schnell unbeliebt, dann habe ich halt wirklich gemerkt, ich kann das nur bis dahin trinken, wo das Vorgezapfte drin war, weil das so schnell schlecht wird, gerade in so einem großen Maßkrug. Und das passt in den Maßkrug. Und das, wenn das so frisch ist und dann trinkst du das, Augustiner, da, und dann bist du glücklich. Und dann machst du diese Flasche auf und hältst dir das dagegen und sagst dir halt, das kann ich nie wieder trinken. Ja? Also ja, früher oder später schon, aber das ist halt, man kann sich da verwöhnen lassen mit so einem frischen Bier. Ne? Das ist
super.
Also da bin ich tatsächlich, ich kenne natürlich unglaublich viele Bierstile, die mir per se hier und da auch immer einen netten Abend bereiten. Ich würde auch so einen Celebrator problemlos mal abends zum Einschlafen trinken. Ne? Aber wenn ich mich schon entscheiden muss, dann bin ich doch wieder bei Pilz oder Helm.
Ja. Ich hatte noch eine Frage, weil du so abrupt übergegangen bist. Es wirkt ja so, als ob alles irgendwie immer funktioniert. Gab es irgendwas in deinen Versuchen, wo du sagst, das hat jetzt überhaupt nicht funktioniert? In diesen Hopfen, Hefen, Experimenten, in denen du dich bewegst?
Tja. Also alles hat irgendwie erstmal überhaupt nicht funktioniert.
Das macht uns
aber, es hat der, aber ich habe es geschafft, mit der Zeit das irgendwie hinzukriegen. Also natürlich waren es viel zu wenig Kunden am Anfang. Und also es hat überhaupt nicht funktioniert, dass ich mir für die Brauereien hier zentral Malz auf Lager gelegt habe, um es dann weiter zu verkaufen. Es hat rechnerisch, also ich habe mir gedacht, voller LKW hochziehen, ist günstiger von den Frachtkosten und dann feinverteilen. Das hat rechnerisch keinen Sinn gemacht, weil du musst es auslagern, du musst die Lagermiete zahlen, also das Auslagern kostet ja Geld, dann das wieder neu kommissionieren, dann die neuen Frachtkosten, das, also sag ich mal, jeder angefahrene LKW kostet ja wieder Geld. Der Kilometer selber ist ja relativ günstig, sodass das in Summe überhaupt nicht aufgegangen ist, sodass ich mich halt von der Lagerhaltung verabschiedet habe und jetzt auch nur noch ab Werk das mache und alles, was, wenn da irgendein Notfall mit Spezialmalzen ist, das habe ich hier in der Villa liegen, weil ich ja auch die Hobbybrauer da bediene, dann schleppe ich die Säcke halt durch die Gegend. Das ist halt ein bisschen mühselig, aber vielleicht kriege ich das auch irgendwann mal besser hin. Das hat vielleicht nicht funktioniert, aber sonst ist alles schwierig am Anfang. Alles.
Aber du bist ein unglaublich positiver Mensch, ne?
Oh, das ist auch ein Kompliment, ne?
Ich sage immer so, also das ist, finde ich, erstaunlich. Also auch wie du darüber redest, das kommt sehr, sehr positiv rüber.
Ja, also mit einer anderen Einstellung hätte das auch hier nicht geklappt mit dem Geschäft, ne? Weil ich glaube, das ist wichtig auch gegenüber dem Kunden, wenn ich hier meine Seminare mache. Es ist, ich will die Leute begeistern für die Produkte, für die Biere. Ich verkaufe nur das, wovon ich selber in Stein und Bein überzeugt bin. Und würde denen auch niemals die Wahrheit verschweigen, damit ich mehr verdiene, sondern nur, und die vielleicht am Ende ein schlechteres Bier machen oder so. Also das würden andere Vertriebsleute sicherlich nicht machen, weil dann geht es halt um Umsatz oder erreichbare Ziele. Da habe ich irgendwie so meine, ich bin ja in einem Pfarrhaus geboren, vielleicht habe ich da meine soziale Komponente, dass ich sage, ich versuche da lieber der bessere Berater im Interesse der Brauerei zu sein, als dass ich jetzt versuche, hier Malz und Hopfen wie blöde zu verkaufen. Das schadet mir sicherlich als Unternehmer häufig. Und ich wäre vielleicht schon ganz woanders, wenn ich dem Geld hinterher wäre. Aber das ist meine Philosophie und sonst wäre ich nicht mehr so gut gelaunt. Nee.
Ja, ein sehr schönes Gespräch mit Brian in der Villa Brewcraft.
Ein gut gelauntes Gespräch.
Ein gut gelauntes Gespräch mit wirklich sehr, sehr vielen Informationen, die man auch sonst nicht bekommt.
Das ist allerdings wahr. Physik und Chemie war nie meins tatsächlich. Das Leben bekam einen neuen Sinn und eine neue Wendung, als ich es, ich glaube, im 12. Jahrgang abgeben durfte. Das war fantastisch. Da ging es Brian mit Sicherheit anders. Also er hat einen starken wissenschaftlichen Background, der ihm in seinem Job sehr zugutekommt. Das ist schon eine sehr spezielle Mischung, die dieser Mann mitbringt.
Ja, und es da auch eben halt sehr, sehr einzigartig macht. Und genau. Ein sehr, sehr großes Erkenntnisinteresse.
Korrekt. Also schaut mal vorbei beim Hobbybrau-Verkauf, den er macht.
Der ist immer Mittwochnachmittags.
Und weitere Infos, den Link unter anderem zu Brians Homepage findet ihr auf unserer Homepage, www.hopcast.de. Dort findet ihr auch weiterführende Links zu dieser Sendung insgesamt und noch Fotos, wenn ihr mehr Eindrücke haben wollt. Und natürlich findet ihr da auch unseren Blog, wo ihr eben unter anderem Berichte von uns oder über Trends und über Bierstile und über das Hobbybrauen und Selbstbrauen, Bierbrauen findet. Schaut da gerne mal vorbei.
Was haben wir noch? Termine?
Korrekt, die würde ich jetzt noch mal kurz vorlesen wollen, nämlich 18. bis 27. Januar, die Internationale Grüne Woche in Berlin. Auch dort findet ihr einige Brauer, die ihre Braukunst und ihre Biere vorstellen. 23. bis 26. Januar, ein Termin, den ich nur empfehlen kann, auch wenn wir es wahrscheinlich nicht schaffen werden, und zwar das Manchester Beer and Cider Festival in Man mag es ahnen, in Manchester. Wir waren in dieser wunderbaren Stadt, Arbeiterstadt, tolle Pubkultur, sehr, sehr nette Menschen, sehr gute Biere. Lohnt sich, wenn ihr es einrichten könnt? Ist das eine Geschichte, die ich jedem empfehlen würde? 25. Januar, Senatsbockanstich. Im Museum für Hamburgische Geschichte dieses Mal. Wir sind sehr gespannt, wie das dieses Mal abgeht. Unter anderem wird es dieses Mal sogar einen Bio-Senatsbock geben.
Von Fiete.
Genau, mal gucken, wie Fiete von Wildfuchs Brauwerk das hinkriegt. Und nochmal, wir springen zurück. 15. bis 16. Januar, das Gesund Brewing Craft Beer Festival im The Castle in Friedrichshain in Berlin. Da sind unter anderem dabei Berliner Berg, Schoppebräu, Vagabund Brauerei, Straßenbräu, Schneehöhle, Stone Brewing, Berlo, die alten Bekannten. Das sind ein paar Termine, die wir für euch für den Januar gesammelt haben. Wir hören uns ja auch schon wieder im Januar, denn wir werden natürlich auch 2019 weitermachen mit vielen Geschichten ums Bier und um die Brauer. Bleibt uns treu, besucht uns mal auf unseren Socials, Facebook und Instagram findet ihr uns und natürlich auf unserer Website www.hopcast.de. Und ansonsten hast du noch News zu verkünden?
Nö, aber es ist heute ja der 23.12. Insofern kann man schon ein frohes Fest und einen guten Wutsch wünschen. Genau, einen guten Rutsch wünschen und alles Gute wünschen für 2019.
Genau, habt schöne Tage, wann immer ihr diese Sendung gehört habt oder hören werdet. Oder ihr hattet schöne Tage, wie auch immer. Merry Christmas, ho ho ho, kommt gut ins neue Jahr. Wir freuen uns auf euch in 2019.
Und rufen ein Prost in die Runde.
Ahoi.